Wir haben hier in der Geschichte Menschen mit einem ganz normalen, natürlichen Bedürfnis. Und wisst ihr, wir wissen, dass wir können 40, wir können vielleicht 50 Tage im Extremfall ohne Nahrung auskommen, aber wir können keine 3 Tage ohne Wasser auskommen. Wenn da Menschen, die in irgendwelchen Erdbeben, bei irgendwelchen Erdbeben verschüttet sind, nach mehreren Tagen noch rausgeholt werden und nichts zu trinken haben, trotzdem leben, das ist ein Wunder. Man rechnet so damit, eigentlich kannst du da nach 2, 3, 4 Tagen keinen mehr lebendig hervorholen, selbst wenn der ja nicht verletzt ist, weil wir Menschen brauchen Wasser. Wir haben hier Menschen mit einem wirklichen Bedürfnis. Und wir haben Mose und Gott, die im Kontakt miteinander stehen. Das ist schon existenziell, kein Wasser zu haben. Und ich glaube, dass uns manchmal unsere Bedürfnisse auch so existenziell erscheinen, dass wir wie nicht mehr normal reagieren, sondern wirklich quasi hier erstmal jemanden suchen, auf dem wir die Schuld schieben können und dann eigentlich motzen oder meckern. Warum hast du uns hier in die Wüste geführt, damit wir sterben sollen? Existenzielle Not bringt manchmal das wahre Erscheinungsbild eines Menschen hervor. Und wir können uns das, so wir, die wir ja so hier auf dem gemütlichen Sofa sitzen, die wir uns überlegen, wo gehen wir nächstes Jahr hin in Urlaub, soll's ins Mittelmeer gehen oder fahren wir doch irgendwo mehr in den kühlen Norden oder bleiben wir einfach zu Hause oder egal was. Wir tun uns leicht, ein Urteil zu machen, auch mit den Flüchtlingen, die sich etwas Besseres erhoffen und wo wir denken, die kommen doch nur mit Forderungen an uns. Existenzielle Not. Wie reagiert Mose? Er betet und Gott gibt ihm eine klare Anweisung. Da heißt es in Vers 5, zweiter Teil, geh mit einigen führenden Männern der Israeliten vor dem Volk her, nimm deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm den mit, ich werde auf einem Felsen am Horeb vor dich treten. Geh mal nochmal zurück und versuch hier diesen Vers 5 zu finden, genau. Und zwar, ich werde auf einem Felsen am Horeb vor dich treten. Ich habe das nochmal dann in einer anderen Übersetzung nachgeguckt. Was steht da ganz genau? Und es steht also ganz genau, ich werde auf einem Felsen am Horeb vor dich treten. Auf einem Felsen. Also würde ich mir jetzt hier einen Felsen, stellt euch hier einen Felsen vor, Gott stellt sich direkt drauf. Und dann heißt es hier weiter, schlage auf den Felsen, dann wird Wasser herausströmen und das Volk wird trinken können. Und Mose tat es vor den Augen der führenden Männer Israels. Gott selbst steht auf dem Felsen, auf den Mose schlagen soll. Ja, wen schlägt Mose eigentlich? Mose schlägt direkt auf Gott. Ist es nicht ein Hammer? Ich dachte mir so manchmal, ich hatte ja vor Jahren mal so eine Dokumentation gesehen, wo Menschen versucht haben, diesen Trick, den Mose da angewandt hat, mit dass er gegen den Felsen schlägt und was da passiert. Und dann gibt es so Erklärungen, ja, da gibt's so in der Gegend so Art so Verkalkungen. Und dann ist so, wenn man da dagegen schlägt, dahinter ist ein bisschen Wasser. Das sind aber vielleicht 0,5 Liter maximal, der sich da so eingeschlossen hat. Aber du kannst damit nicht Tausende von Menschen tränken. Und was hier wirklich steht, ich stell mich auf einen Felsen und du schlägst auf diesen Felsen und dann wird Wasser hervorkommen. Was für ein Hammer. Gott selbst steht auf dem Felsen, auf den Mose schlagen soll, und eigentlich schlägt er Gott. Aber das dürfen nur ein paar wenige Männer aus dem Volk Israel sehen. Eine weitere Begebenheit, die ich mit uns anschauen möchte, die ist ziemlich am Ende der Wüstenwanderung, also fast 40 Jahre später. So, wenn wir auf das Schaubild gehen, dann ist es quasi diese eine Felsen, muss so hier ziemlich am Anfang gewesen sein, dann gab es dieses Geschnörkel. Und ziemlich am Ende, nach 40 Jahren, möchte ich mit uns eine andere Begebenheit lesen. Und da ist es in 4. Mose 20. Im ersten Monat kam die ganze Gemeinschaft der Israeliten in der Wüste Zin und schlug das Lager bei Kadesh auf. Dort starb Miriam und wurde begraben. Kurzer Quergedanke, warum wurde sie erwähnt? Das ist die Schwester von Aaron und von Mose. Gibt's wenig drumherum. Es wird einfach nur berichtet, dort starb Miriam und wurde begraben. In Kadesh gab es kein Trinkwasser, deshalb versammelten sich die Israeliten aufgebracht bei Mose und Aaron und machten Mose Vorwürfe. Wären wir doch nur zusammen mit unseren Landsleuten gestorben, als der Herr sie umkommen ließ. Hast du uns, das Volk des Herrn, in die Wüste geführt, damit wir hier mit unserem Vieh sterben? Warum hast du uns aus Ägypten geführt und an diesen schrecklichen Ort gebracht? Hier gibt es weder Getreide noch Feigen, Trauben, Granatäpfel oder Trinkwasser. Mose und Aaron gingen von dem Menschenauflauf weg zum Eingang des Zeltes Gottes, warfen sich dort zu Boden, da erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn. Und der Herr sprach zu Mose, nimm den Stab und ruf gemeinsam mit deinem Bruder die ganze Gemeinschaft zusammen. Rede dann vor den Augen der Israeliten mit dem Felsen dort. Dann wird Wasser aus ihm fließen. Du wirst Wasser aus dem Felsen quellen lassen und alle Menschen und ihrem Vieh Trinkwasser geben. Da holte Mose den Stab aus dem Heiligtum, wie der Herr ihm aufgetragen hatte. Anschließend ließ er und Aaron das Volk vor dem Felsen zusammenkommen. Hört zu, ihr eigensinnigen Menschen, rief Mose. Was meint ihr? Werden wir euch Wasser aus diesem Felsen quellen lassen? Und Mose holte aus und schlug zweimal mit dem Stab auf den Felsen. Da strömte Wasser heraus, sodass alle Israeliten und ihr Vieh genug zu trinken hatten. Der Herr aber sagte zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht vertraut und den Israeliten nicht meine Heiligkeit deutlich gemacht habt, sollt ihr mein Volk nicht in das Land führen, das ich ihnen geben werde. Der Ort bekam den Namen Wasser von Meriba, weil die Israeliten hier dem Herrn Vorwürfe gemacht hatten, und der Herr ihnen seine Heiligkeit zeigte. Es ist fast die gleiche Situation und vermutlich auch an derselben Stelle. Der erste Ort hieß Meriba und dieser hieß auch Meriba. Das eine Mal war es an der Wüste Sin vorbei, hier an der Wüste Zin, aber es ist am Ende. Und wir hätten fast meinen können, das ist doch die gleiche Story. Aber war es ja doch nicht. Weil das eine Mal war die klare Anweisung, gegen den Felsen zu schlagen. Es kommt was auf den Felsen schlagen, auf dem Gott steht. Und das andere Mal hieß es, sprich zu dem Felsen. Das war die Anweisung. Die gleiche Situation, das Volk ist aufgebracht, Mose redet mit Gott, diesmal soll er zu dem Felsen reden. Wisst ihr, ich stelle mir das eine schon sehr spektakulär vor, dass gegen einen, auf einen Felsen zu schlagen und da kommt Wasser heraus für viele hunderttausend Menschen, das finde ich schon beeindruckend. Aber sich vor einen Felsen hinzustellen, und mit diesem Felsen zu reden, dass sich der öffnet und Wasser rauskommt, das finde ich noch viel krasser. Und wenn ihr euch an letzte Woche erinnert, ist, als wir uns die eherne Schlange angeschaut haben. Der Gedanke war, Gott sagte, jeder, der gebissen ist, soll zu dieser kupfernen Schlange aufschauen, die an einem Pfahl hängt. Und dann habe ich uns gesagt, was für eine komische Logik ist dahinter. Ich hätte mir doch vorgestellt, Gott, da muss doch eine klare Lösung kommen, wie da gibt's ein Schlangengift oder Schlangenfallen oder egal was. Aber wie blödsinnig muss das sein, zu einer Schlange aufschauen, wenn man gebissen ist und dadurch soll es mir besser gehen oder ich nicht sterben. Und hier das Gleiche. Zu einem Felsen reden und dann soll da Wasser rauskommen. Also wie blödsinnig ist denn das? Und doch gibt Gott die Anweisung. Mose ist echt aufgebracht. Ich meine, 40 Jahre lang mit dem Volk Israel vorzustehen, das glaube ich ist schon nicht einfach. Und wir hören immer wieder durch diese ganze, durch das zweite Buch Mose, wie schnell das Volk Israel ungeduldig und motzig war und auch immer wieder quasi in Frage gestellt hat, war das so gut mit dir und Gott hierher zu gehen? Und Mose kam zu Gott, hey, die hören sich so und so an, was machen wir jetzt? Und Gott gibt ihm eine Lösung. Aber irgendwann war es auch genug, so ungefähr. Und Mose hält es nicht aus und er macht nicht, was Gott sagt. Er redet nicht dazu, sondern schlägt zweimal. Und entheiligt oder entwürdigt hier in dem Moment diesen heiligen Ort. Ich möchte uns zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament noch geben, aus Jesaja 44, Vers 8 und aus Jesaja 48, 21. Jesaja 44, Vers 8 heißt es, erschreckt nicht, fürchtet euch nicht, habe ich es euch nicht vor langer Zeit gesagt und euch verkündigt. Und seid nicht ihr meine Zeugen dafür, es gibt außer mir keinen Gott. Von einem anderen Felsen weiß ich nichts. Es gibt außer mir keinen Gott und von einem anderen Felsen weiß ich nichts. Und Jesaja 48, Vers 21, sie litten keinen Durst, als sie durch die Wüste führte. Er ließ Wasser aus dem Felsen fließen. Er teilte den Felsen und Wasser sprudelte hervor. Gott ist der Felsen, aus dem Wasser hervorquoll. Und wo ist jetzt hier der Schatten auf Christus? Wasser aus dem Felsen, da habe ich es in der Überschrift, ein Schatten auf Christus. Und da möchte ich uns Römer 9, Vers 33 lesen. Wie es schon in der Schrift steht, ich lege in Jerusalem einen Stein, über den die Menschen stolpern werden, und einen Felsen, an dem viele zu Fall kommen werden. Doch wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Hier ist schon mal ein Hinblick, ein Hinführen auf wen Paulus da meint, auf diesen Felsen, den Stein, an dem man zu stolpern kommt. Und wisst ihr, wir können an Jesus echt stolpern, auch wenn wir schon quasi christlich geprägt sind, irgendwie als Christen unterwegs sind. Aber die Frage ist doch, welche Auswirkung hat es in deinem und in meinem Alltag, dass wir an Christus glauben? Dass wir glauben, dass Gott unser Versorger ist. Und da gibt's nämlich diese Momente, letzte Woche habe ich uns das schon mal deutlich gemacht, da werden wir von Dingen heimgeholt, die wir sowas von überhaupt nicht brauchen, wie Zahnweh. Wie eine Extrarechnung, für die wir nichts dafür können, wie egal was. Und wir machen Gott dafür verantwortlich. Das Volk ging's hier genauso. Sie waren an der Situation wie irrig worden. Es ist existenzial kein Wasser da. Und dann könnte ich auch noch ganz scheinheilig sagen, es geht jetzt ja nicht um mich, sondern es geht um meine Familie. Ich möchte nicht, dass meine Kinder oder meine Frau leidet, drum bin ich so aufgebracht. Könnte ich ja auch nur echt schönreden, warum ich so reagiere und mich da vor Mose stellen würde. In 1. Korinther 10 heißt es, Sie aßen die gleiche Nahrung, die Gott ihnen durch ein Wunder schenkte, und sie tranken aus und tranken aus ihnen von Gott. Na, was ist denn hier los? Sie aßen alle die gleiche Nahrung, die Gott ihnen durch ein Wunder schenkte, und tranken aus dem ihnen von Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete, und dieser Fels war Christus. Und jetzt kommt eine ganz krasse neuer Gedanke hier dazu. Dieser Felsen damals war Christus, und dieser Felsen begleitete sie. Und die waren quasi unterwegs, und sie erlebten, wie durch auf Christus schlagend Wasser kam, sie gesättigt wurden, und 40 Jahre später, und warum 40 Jahre, fast das gleiche Erlebnis? Weil die 40 Jahre später die Menschen, die damals lebten, das erste Erlebnis gar nicht miterlebt haben. Weil, können wir in der Bibel nachlesen, die Menschen vom Volk Israel, die aus Ägypten heraus sind, mussten erst alle sterben, bevor das Volk Israel ins verheißene Land einziehen durfte. Keiner, der in Ägypten losgelaufen ist, ist im verheißenen Land angekommen. Das waren die Nachkommen, die in der Wüste geboren wurden. Also ist fast 40 Jahre später eine ähnliche Situation. Und was soll das verdeutlichen? Es kommt die Sättigung durch den Felsen, und dieser Felsen ist Christus. In Johannesevangelium Kapitel 7, Jesus stellt sich am Höhepunkt eines Festes in Jerusalem auf und spricht ab Johannes 7, Vers 37. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellt Jesus sich hin und rief der Menge zu: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Und mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubt. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das ist hier ein bisschen schön geredet, was das bedeutet. Jesus sagt: Ey, wer Durst hat, der kommt zu mir, und aus dem selber wird eine Quelle heraus entstehen. Und dann kommt das Beispiel. Das bedeutet eigentlich, das war ein Hinblick auf Christus, der Felsen. Das Wasser ist der Heilige Geist. Und solange Jesus nicht geschlagen ist, was ja vor der Verherrlichung passieren muss, kommt der Geist nicht. Und das, was im Alten Testament, was die in der Wüstenwanderung erlebt haben, der Fels wurde geschlagen und es gab Wasser und sie sättigten sich. Für uns ist dieser Hinblick, Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Oh, haben wir uns dafür übrigens, hat sich das Volk Israel gut verhalten, bevor es den Geist bekommen, also das Wasser bekommen. Hat es denn so, dass Mose gesagt hat, wisst ihr was, ihr seid so tolle Leute und das macht so Spaß und ihr seid so aufrichtige Nachfolger, jetzt gibt's Wasser aus dem Felsen. Nee, sie haben sich überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert. Dazu komme ich später gleich nochmal. In Johannes 4, Vers 10, drei Kapitel vorher, ist eine Begebenheit mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Kurz die Geschichte umrissen. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs von Galiläa nach Jerusalem oder andersrum, das weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall sind sie in dem Gebiet Samaria, und die Samariter sind von ihrer religiösen Einstellung und Haltung abgewichen von der eigentlichen Lehre und glauben auch nicht mehr, dass Jerusalem der Ort ist, wo Gott geopfert werden muss. Und so hatten die Leute aus Galiläa und aus Judäa nichts mehr mit den Samaritern zu tun und andersrum. Aber sie mussten da quasi durchziehen. Jesus ist da am Brunnen, seine Jünger kaufen gerade in der Stadt irgendwas ein zum Essen. Und Jesus bittet dann eine Samariterin und sagt, gib du mir was zu trinken. Die ist total erstaunt und sagt zum einen, also zwar unüblich, dass da Juden mit den Samaritern was zu tun haben wollten. Und dann sagt sie, wie kannst du mich als ein Jude bitten, dir Wasser zu geben? Die war völlig perplex und außer sich, wie das so kommt. Und Jesus sagt dann zu ihr in Vers 10, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Und dann ab Vers 13, Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Die eine Stelle, aus dem, als er am Fest steht und sagt, wer Durst hat, der komme zu mir. Und da, das ist der Hinweis auf das, was Jesus getan hat, dass er am Kreuz gestorben ist. Und dann kommt der Heilige Geist. Das bezieht sich auf diese erste Stelle in 2. Mose 16 oder 17, wo Mose gegen den Felsen schlagen musste, das Wasser vorkommt. Diese jetzige Stelle, der Samariter, bezieht sich darauf, wenn du es doch wüsstest, mit welchem Felsen du zu tun hast, dann sprich doch zu ihm und es würde was passieren. Es sind hier zwei Dinge. Das eine ist, uns muss bewusst werden, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist, damit wir Leben, Perspektive von Leben haben. Das ist, wenn du Jesus noch nicht als persönlichen Retter angenommen hast, dann ist es für dich wichtig, dass du dieses ergreifst und sagst, ich glaube, dass Christus hat für mich hat schlagen lassen. Aber für die, die schon mehrere Jahre mit Jesus unterwegs sind und denen das Leben trotzdem schwer und beschwerlich ist, und da wird wahrscheinlich jeder von uns sagen können, was ist in meinem Leben beschwerlich? Was hätte ich gern anders? Gott, warum ist es so, wie es ist? Da sagt Jesus, Christus ist für dich schon geschlagen, den müssen wir nicht nochmal schlagen. Sprich und nenn du deine Bedürfnisse. Das kann ich leicht sagen. Ich habe heute Morgen... Ich habe so viel Luxus gehabt, ich habe das Wasser sogar noch mit Kaffeepulver angereichert und Milch. Ich kann jetzt leicht reden von einem Bedürfnis, wenn der Mangel da ist, wie gehe ich damit um? Aber ich glaube, hier kommt etwas zum Tragen. Wenn das auserwählte Volk Gottes, die doch schon so viel mit Gott erlebt haben, und ich glaube, manch einer von uns könnte Bücher füllen, wie er Führung Gottes schon in seinem Leben erlebt hat. Und trotzdem sind wir manchmal wie so blank, wenn das Grundbedürfnis nicht gestillt sind, dass wir mit Gott schier in Rechtsstreit kommen. Steht mir das nicht zu? Aber gleichzeitig, weil ich das vorhin ja schon gesagt habe, die haben sich weder damals mit Ruhm bekleckert, als das erste Mal Wasser aus dem Felsen kam, noch beim zweiten Mal. Und Mose hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, weil dass er Gott nicht gehorcht hat, war die Sünde. Und mir ist bewusst geworden, Leute, wenn wir Vergebung Gottes empfangen haben und wir tun trotzdem etwas, was Gott uns nicht aufträgt, und wenn wir gegen Gottes Gebote gehen, dann ist es Sünde. Das ist, als würden wir Christus nochmal schlagen. Mose hat zweimal nochmal auf den Felsen draufgehauen. Und dann dachte ich so, Jesus, wo in meinem Leben, und ich bete echt, dass jeder von uns, wo in meinem Leben bin ich eigentlich dabei, den Christus wieder neu zu schlagen? in meinem Leben, in meinem Umfeld. Ich möchte uns Epheser 1, Vers 1 bis 5 noch lesen. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt und wie auch die Juden zur damaligen Zeit, habe ich jetzt eingefügt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist Geist und in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften, Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckt hat. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Wir haben weder die Rettung noch den Heiligen Geist verdient. Und so viel besser sind wir nicht als das Volk in der Wüste. Aber sollten wir nicht anfangen, unserem Gott zu vertrauen, dass er uns nicht im Stich lässt, sondern Segen und Heiligen Geist überfließend geben möchte? Und ich mag uns jetzt einen Augenblick Zeit geben, und das ist auch so, wenn wir jetzt in das Abendmahl gehen. Abendmahl bedeutet, dass wir uns bewusst machen, Christus hat am Kreuz gelitten. Er wurde geschlagen, der Fels, dass Leben in uns fließen kann. Und was uns bewusst wird, das haben wir nicht verdient. Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert. So wie sich das Volk Israel nicht ehrwürdig erwiesen hat, bevor sie Wasser trinken konnten, sondern in der totalen Ablehnung und im Gräuel Gottes war. Und Gott schenkt trotzdem Leben und Wasser. Was für ein Hammer. Wo wollen wir unsere Herzenshaltung ändern und uns nicht mit Zorn versündigen? Und Thomas, ich würde dich bitten, dass du im Hintergrund schon mal ein bisschen spielst am Klavier, falls es geht. Und ich möchte so überleiten zum Abendmahl und sagen, jedem von uns, lass uns doch mal einen Augenblick Zeit geben. Und ich lade uns ein, dass wir uns mal die Situation bewusst machen. Das Volk Israel hat ein existenzielles Problem gehabt und sie waren sauer auf Gott. Manchmal, und vielleicht empfindest du auch etwas als ein sehr existenzielles Problem, und du könntest eigentlich echt total ausflippen und auch Gott dafür verantwortlich machen und sagen, jetzt hast du mich bis hierher geführt, dass ich jetzt hier verrecke. Und ich mag uns Mut machen zu sagen, weißt du, manchmal müssen wir vielleicht auch miteinander weinen über manche Situationen, die nicht gut laufen. Und ich kann mir vorstellen, dass ein besorgter Vater echt da schier durchdreht, wenn er sieht, wie sein Kind die Kraft nachlässt. Oh, was gehen da für Bilder um die Welt von dem dreijährigen Kind, das an der türkischen Küste, Flüchtlingskind, das da tot am Strand liegt. Und es zerreißt uns. Wir denken, Gott, hast du uns in diese Situation geführt? Und ich glaube, Gott möchte unsere Herzenshaltung prüfen. Und es ist doch gut, wenn wir unser Bedürfnis ihm kundtun. Aber lass es uns geheiligt tun, so wie es dem Mose befohlen ist. Sprich zu dem Felsen. Sprich zu dem Felsen. Lass uns jeder für sich mal einen Augenblick, dass wir uns quasi zwei Dinge vormerken. Das eine ist, wo bin ich echt an einem Punkt, wo ich immer wieder mal sauer auf Gott bin, dass es so läuft, wie es läuft. Und aufgrund der Botschaft des Gehörten, der Komplexität der Heiligen Schrift, dass das Alte in das Neue Testament greift und andersrum. Und wir merken, das ist nicht eine banale Geschichte um das Trinken von Wasser. Es ist auch nicht darum, weil Gott ein Wunder tut, sondern es geht darum, weil Gott in seiner ewigen Heilsperspektive uns Versorgung, seinen Heiligen Geist im Überfluss gibt. Warum? Damit in uns doch eine Quelle entspringt. Und wir müssen die Leute nicht verweisen auf Jesus, die Quelle, sondern wir können sagen, Christus in uns, die Quelle der Hoffnung. Letzte Woche habe ich gesagt, die Menschen gucken dahin, wo du hinguckst. Und wenn es auf dein Problem ist, dann gucken die auch auf dein Problem. Aber wenn wir auf den blicken, der das Problem lösen kann, dann werden die Menschen dort auch hingucken und werden sagen, erstaunlich, dass du die Kraft hast, aufzublicken auf dem, der das Problem löst und dich nicht von dem Problem niederdrücken lässt. Manch einer hat vielleicht ein Problem in der Beziehung. Manch einer hat ein Problem in Krankheit. Manch einer hat ein Problem mit seiner Arbeitsstelle. Manch einer hat ein Problem mit sich selber. Jesus ist der, der das Problem lösen kann und wird. Lass uns zu ihm doch sprechen. Er wurde geschlagen und hat alles bereit gemacht, dass wir Leben haben. Hallelujah.